Oder wonach suchst du einen Chardonnay aus? Wann sagst du, es ist für dich ein guter, ein optimaler Chardonnay? Ist bewusst eine Fangfrage, also du kannst dabei nur verlieren.
Herrlich. Halli, hallo, Hallöle.
Im Weingarten sanft gewiegt, reift eine Traube rein und schlicht. Ihr Saft erglüht im Sonnenlicht. Der Chardonnay, so klar und heiter. Ein Tanz auf Zungen, zart und fein, im Glas erstrahlt sein goldener Schein. Die Trauben tranzen fröhlich rund, im Gaumen schmeichelt er sich wund. Noten von Apfel, Birne und Melone verschmelzen zu harmonischen Tone. Ein Hauch von Vanille, zarter Butter, verführt die Sinne, ruft nach Nimmer. Ein edler Tropfen voller Pracht, der Chardonnay so wundervoll gemacht, genießt ihn in jedem Augenblick, ein Hoch dem Wein, dem feinen Glück.
Damit hat jetzt keiner gerechnet, würde ich mal sagen, auch zu Hause an den Lautsprechern, Kopfhörern.
Sind eingeschlafen.
Da haben wir jetzt alle überrascht. Also du hast ja mich auch überrascht. Ich wusste jetzt nicht, dass du...
Ja, wir sind ja letztlich mit einer Vorankündigung in die heutige Folge gekommen. Erstmal Hallo von mir. Und
ja, ich habe das ja schon, das Hallo schon gesagt. Dann hast du mich schockiert.
Was ich da demonstrieren wollte, ist eben diese typische ChatGPT-Geschichte, die derzeit läuft. Wo ich dann mit einigen drüber philosophiert habe und ich wage zu prognostizieren, dass viele meiner Berufskollegen wahrscheinlich verdursten werden künftig, weil man dort teilweise
jetzt musst du das nochmal genau ausführen.
Bessere also, Weinempfehlungen bekommt als von Menschen. Also zumindest, was ich dort erprobt oder versucht habe nachzuvollziehen. Also ChatGPT ist ja eine KI-Plattform, die unter anderem...
Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Also wir haben eine Vorankündigung deshalb, weil wir heute die Folge Chardonnay Teil 2 haben.
Genau.
Und dann hast du gesagt, okay, ich mache mal was Witziges und komme mit einem Gedicht über ein Chardonnay um die Ecke. Korrekt?
Richtig.
Und das ging schief. Nee, also das war wunderbar. Auch der Vortrag war toll. Vielleicht lest mal ein bisschen mehr Enthusiasmus.
Ja, ich war aufgeregt.
Aber wo kommt denn das Gedicht her?
Das Gedicht kommt von ChatGPT, welches ja die seit letztem November viel besprochene Plattform ist, wo man mittels einer KI einigermaßen intelligent erscheinende Antworten bekommt auf jegliche Fragen, die man im Leben stellen möchte, unter anderem eben auch in und um den Wein. Also man kann sich eben auch wundervolle Weinempfehlungen aussprechen lassen, und das Interessante bei dieser Plattform ist, dass man das Gefühl hat, ein einigermaßen intelligentes Wesen antwortet ein. Manchmal kriegt man sogar spannendere Antworten, als es ein Mensch tun würde oder praktizieren würde, aufgrund dessen, weil eine Vielzahl von Informationen dem Ganzen zugrunde liegt. Also diese Plattform hat angeblich um die 5 Milliarden Seiten gelesen und damit Wissen aufgebaut, wird ständig mit neuem Wissen gefüttert. Und ich glaube, es ist jetzt die vierte Generation, die gerade frei zugänglich ist. Und ich finde es halt spannend, sowas eben auch in so einem Nischenthema wie Wein auszuleben, und man kann sich dort Lieder schreiben lassen, man kann alles Mögliche schreiben lassen, so auch Gedichte, und manch einer würde wahrscheinlich einen halben Tag damit verbringen, ein Gedicht über einen Chardonnay zu schreiben. Ob das jetzt gut oder schlecht war, fand ich es erstaunlich, was dort als eins von vielen Exemplaren, also man kann ja dann wie in einem Dialog mit diesem Portal kommunizieren und sagen, schreib mir ein anderes kurzes Gedicht über den Chardonnay oder über den Riesling, und witzigerweise kommt über den Riesling ein ganz anderes Gedicht dann zum Tragen, oder schreib mir ein Gedicht mit 5000 Zeichen, und es kommt dann. Also ich glaube, viele unserer Hörer kennen das schon, also ich will das jetzt auch gar nicht in diese Plattform in der Tiefe dann irgendwie besprechen, aber ich finde es erstaunlich, was man dort letztlich präsentiert bekommt. Und natürlich habe ich das dann eben auch meiner Profession entsprechend ausprobiert, mir Weinempfehlungen geben lassen, die ich teilweise eben sehr intellektuell fand.
Man muss noch dazu sagen, es gibt auch noch, wir wollen jetzt keine Werbung für ChatGPT machen, aber und deshalb sei hier erwähnt, es gibt natürlich noch mehrere andere Produkte in dieser Art, die jetzt immer mehr auf den Markt drängen. Teils besser, teils schlechter geratet, aber die KI kommt. Und selbst der schlaue Elon Musk, wohl schlau, wie auch immer, zumindest bekannte und berüchtigte Elon Musk, sagt ja eines Tages irgendwie das in einem Interview, dass man kann ja vor allen möglichen Dingen Angst haben. Und das, vor was man tatsächlich Angst haben muss, es sind die künstlichen Intelligenzen, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Welt, wie er sagte, beherrschen werden.
Wobei das natürlich oftmals dementiert wird. Also wir wollen jetzt hier nicht einen Technik-Podcast rauswerden lassen, aber jeder, der sich in dieser Materie irgendwie mit dieser Gesamtthematik beschäftigt, sagt, nein, dieses Quäntchen mehr werden diese Intelligenzen niemals aufbauen.
Gut, das ist so eine Zukunftsvision, was auf jeden Fall passiert und was ja auch schon ist, dass letztlich künstliche Intelligenzen, wie auch immer wir das genau definieren, und Algorithmen und sonstiges unser Leben schon heute absolut bestimmen. Mhm. Also sei es die Google-Suche, das Google-Ranking, das, was dir Netflix vorschlägt, das, was in deinem Instagram-Feed, Facebook, was auch immer, TikTok läuft, das sind letztlich alles Algorithmen und damit auch künstliche Intelligenzen, die unser Leben stark beeinflussen. Das muss man sich immer mal klar machen. Und dass es jetzt eine Möglichkeit gibt zu sagen, hier, schreib mir einen Text über Wein oder schreib mir ein Gedicht über Wein oder schreib mir meine Hausarbeit. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit. Mal gucken, was passiert.
Witzigerweise kommt einer der absolut führenden Menschen um die KI aus Dresden. Der Richard Socher, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, ist so eine absolute Kultfigur. Und man kommt um ihn nicht herum, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber es ist ein Thema, was relativ schnell wächst, relativ schnell gewachsen, um den Bogen wieder zu spannen, ist auch der Chardonnay in Deutschland. Also war vor 30 Jahren noch kein Thema.
Oh, das war jetzt aber das war eine zittrige Kurve gerade.
Echt? Ich fand die fast fernsehlike.
Ja, apropos. Wäre jetzt so Hitze. Apropos, wäre so ein Klassiker, oder wo wir beim Thema sind, ja, oder aber, was auch ganz stark und sehr beliebt ist, anderes Thema.
Okay. Das ist ja dann die
kann man auch, ist eine ganz safe Sache,
wenn
man
sagt, okay, Ralf-Schmitz-Variante.
Nächstes Thema. Mit so einem leichten Kopfschütteln. Nächstes Thema.
Okay, Chardonnay. Also Indikator dafür ist, also da ein bisschen intensiver drüber zu reden, war ja eine Probe von, und damit möchte ich an die letzte Folge so ein bisschen anknüpfen, eine Probe von Hans-Jörg Rebholz, einem der großartigsten.
Die letzte Folge war vor allen Dingen auch eine Probe für die Geduld. Und jeder, der es durchgehalten hat.
Der wird heute mit Wissen belohnt, aber das dürfen wir jetzt auch nicht.
Heute wird mit Wissen und Informationen belohnt und bei dem möchten wir uns recht herzlich bedanken, dass er das durchgehalten hat. Weil natürlich, wir leiden ja, und jetzt geht es schon wieder los, wir leiden natürlich durchaus unter den Abschweifungen, wobei die natürlich schon auch Programm sind.
Also Chardonnay. Und einer der Indikatoren, die ich dafür...
Lass mich doch mal aus.
Genau. Dann kommen wir so einem Ding wie der letzten Folge. Aber egal. Ich
Ach gut, einen habe ich noch. Warte mal. Nein, also Chardonnay.
Ja.
Chardonnay oder Chardonnay oder... Wie spricht man das denn perfekt und richtig aus?
Chardonnay. Also Namensgeber dafür war, das hat mir das letzte Mal ganz, ganz kurz anklingen lassen, eine Gemeinde, die nahe Mâcon, also im südlichen Burgund, zu finden ist, die ebenfalls auf den wundervollen Namen Chardonnay hört. Und an der Route National D56, glaube ich, liegt. Und witzigerweise gibt es den Namen erst, oder noch gar nicht so lange, der wurde erst 1872 in Lyon vergeben, eben nach diesem Ort in Burgund. Der Ursprungsname von diesem Ort war Chardonnacum oder Chardonnacum oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Und das ist der Ort voller Disteln, was eben für die Bodentypizität dort auch spricht. Und Boden ist ja ein riesen, riesen Thema für Chardonnay. Bis dahin wurde es immer als die Rebsorte, die daher kommt, bezeichnet. Also unter anderem als weißer Gamay, weil sie eben, oder als weißer Beaujolais, weil sie dort eben oft zu finden wurde oder oft zu finden war und oft angebaut wurde. Oder eben als der Bourneau, weil es nahe Bohnen angebaut wurde. Oder eben als der White Bourgogne oder Bourgogne Blanc oder sonstiges. Und erst 1872 wurde der Name Chardonnay offiziell zugeteilt. Das zum Namen selber.
Ja.
Darf ich jetzt auf meine Hans-Jörg Rebholz-Geschichte zurückkommen oder wolltest du wieder zu?
Ich war jetzt wahnsinnig schüchtern. Ich wollte da auch gar nicht groß eingrätschen. Ich dachte jetzt, wenn du willst.
Also
wir könnten jetzt, wenn wir jetzt auf einer Bühne sitzen würden, könnten wir jetzt ins Publikum fragen, soll er weitermachen?
Nee, das Interessante ist ja dabei, oder das, was ich versuche, so interessant zu gestalten, dass ich dich in Dialog wieder zurückhole, damit du nicht einschläfst oder anfängst, dir einen Kaffee zu machen oder nebenher irgendwie Kaffee versuchst, irgendwas zu konzeptionieren.
Fest, damit ich, damit ich nicht einschlafe. Nein, also ist wunderbar.
Also das erste Mal wurde offiziell Chardonnay 1988 in Rheinland-Pfalz angepflanzt vom Hans-Jörg Rebholz damals, der, nachdem er 10 Jahre ungefähr das elterliche Weingut übernehmen musste, nach neuen Wegen suchte, nach neuen Möglichkeiten der Identifikation für Weine, für Stile, für verschiedene Charakteristiken und ist dann eben auf diese Rebsorte gestoßen und hat diese Rebsorte damals im Versuchsanbau angepflanzt. Es musste damals noch eine Vergleichsrebsorte und da liegt der weiße Burgunder sehr nahe angepflanzt werden, weil sie mehr oder weniger die gleichen Eltern haben, der eine als natürliche Kreuzung, also sprich der Chardonnay als Kreuzung aus Pinot Noir und Gaze Blancs, haben wir auch in der letzten Folge schon kurz ausgeführt, und der weiße Burgunder als natürliche Mutation aus dem Pinot Noir heraus. Der weiße Burgunder war schon zugelassen, der Chardonnay musste erst ins Rebsortenregister aufgenommen werden, was erst weitaus später begann, ich glaube 94 oder 95. Und 94.
Oh, danke schön. Vom Bundessortenamt genehmigt.
Und bis dahin muss nachgewiesen werden, dass diese Rebsorte eine Daseinsberechtigung hat. Also 1990 wurde das erste Mal abgefüllt. Und bei dieser Probe haben wir mit 91 begonnen. Es war spannend, was er mit dieser Linie, auch Hans-Jörg Rebholz, wir haben kurz aufs Etikett, oder über das Etikett geredet, was damals schon revolutionär und sehr außergewöhnlich war, was aber eben ganz klar den Namen Hans-Jörg Rebholz tragen sollte, damit es mit diesen sonstigen Weinen, die im Weingut produziert werden, weil sie sind ja die einzigen Weine, die auch im Holzfass ausgebaut werden, nicht verwechselt werden. Und falls dieses ganze Projekt nach hinten losgehen sollte, dann sollte es eben keinen negativen Schatten über das Weingut, was ja auch eine gewisse Grundtradition letztlich hat, werfen. 0,23 Hektar wurden damals in Siebelding in der Lage Sonnenschein angepflanzt. Und es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, also sowohl für den Chardonnay in Deutschland als eben auch für diese Linie Hans-Jörg Rebholz. Bis 1995 wurde es als Tafelwein abgefüllt und ab 95 dann als Qualitätswein. Und ich fand es damals sehr, sehr interessant, sehr spektakulär. Zum einen, wie grundunterschiedlich, wie zeitlos, wie freigeistig man eben Chardonnay interpretieren kann. Und letztlich war es für mich wieder ein Sinnbild dafür, dass es eine der großartigsten Rebsorten auf dieser Weinwelt ist. Was stellst du dir, lieber Lars, unter Chardonnay vor? Also wenn ich dich fragen würde, was ist Chardonnay für dich? Was ist Chardonnay für dich?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich das aus reiner Trinkerkarriere betrachten würde, ist der Chardonnay für mich kein Daily, ist auch nicht unbedingt der Darling. Ist für mich definitiv eher, also entweder alleinstehender Wein oder aber halt ein Essensbegleiter. Wenn ich an Chardonnay denke, habe ich leider oft so Holztöne im, oder diese, die Leidenschaft einiger Leute, da den Chardonnay auf mit Holz auszubauen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich kann mich da mal hervorragend an die Österreicher erinnern. Also Chardonnay ist für mich ein eher kräftigerer, alleinstehender oder eben essensbegleitender Wein.
Wie schmeckt Chardonnay?
Vortrag,
also für dich, wenn du das jetzt irgendwie in einen Aromenraster pressen müsstest, wo würdest du dann Chardonnay sehen? Oder wonach suchst du einen Chardonnay aus? Wann sagst du, es ist für dich ein guter, ein optimaler Chardonnay? Ist bewusst eine Fangfrage, also du kannst dabei nur verlieren.
Herrlich. Es ist für mich ein guter Chardonnay, wenn er tatsächlich oder wenn er ein bisschen mehr zu sagen hat, als ein fades Hintergrundgeräusch zu sein. Wenn ich so eine Art Frucht auch darin wiederfinde und wirklich was zum Schmecken habe und nicht einfach nur so ein Batzen im Mund.
Ich finde, Chardonnay fängt man an zu verstehen, wenn man ihn differenzieren kann. Also ein Chardonnay hat ganz, ganz viele Gesichter. Es gibt kaum eine Rebsorte, die so unfassbar viele Gesichter hat wie der Chardonnay. Also selbst Riesling, einer der anderen großen weißen Rebsorten, nicht in Mengen, aber im qualitativen Anbau, hat nicht so viele Gesichter wie Chardonnay. Und das hängt, glaube ich, zum einen damit zusammen, dass es extremst unterschiedliche Klonausrichtungen beim Chardonnay gibt, dass man mit Unterlachs Reben sehr spielen kann. Also es gibt ganz viele verschiedene kleine Stellschrauben beim Chardonnay, mit denen man dort agieren kann. Du kannst auch so extreme Sachen, ob die jetzt gut oder schlecht sind, sei dahingestellt, aber wie ein Chardonnay Muscat, der eine ganz klare Muskatnote hat, oder eine rosane Chardonnay-Variante. Also es gibt 30, allein im Burgund 30 anerkannte Klone, die dort selektioniert werden. Und die teilweise ganz unterschiedliche Ausrichtungen, von der Bouquet-Ausrichtung bis hin zur Massenausrichtung haben und extrem interessante, spannende, aber eben auch lapprige Weine produzieren können. Es gibt kaum eine Rebsorte, die den Hang zur Tiefe hat, zur Komplexität, aber wo die Oberfläche relativ gut formbar und frei gestaltbar ist. Also du musst ein Chardonnay, wenn wir vom qualitativen Weinbau ausgehen, also nicht jeder Chardonnay ist natürlich großartig und wahrscheinlich sind 95-97% aller weltweit produzierten Chardonnay wirklich Schrott. Aber auch die großartigsten Weine kommen daher, die eben sehr stark zum einen aufs Klima reagieren und sehr dankbar für eine gute Bodensituation sind. Und dann eben, wenn im Weingarten der Wein fertig ist, die sehr, sehr gut mit dem entsprechenden Ausbau umgehen können, darauf reagieren. Das ist eben so die Krux beim Riesling. Du kannst einen Riesling, nachdem du den Most gewonnen hast, nur begrenzt weiter gestalten, weiter kreieren, weil ein Riesling ist eine in sich selber fast zu feste Rebsorte. Deswegen vertragen sich teilweise eben auch zum Beispiel Barrique-Ausbau und Riesling relativ schwierig oder relativ schwer, weil der Riesling zu eigendynamisch ist, der ist zu dievenhaft. Und der Chardonnay nimmt Sachen...
Der Riesling eine Diva, ist eine schöne Formulierung.
Ist es auch, also wenn man, also man kann sich dem Riesling meistens nur ergeben, selbst als Weintrinker, und nicht versuchen, ihn eben auch in der Kombination mit Speisen in irgendeiner Form zu drängen, zu zwängen. Er wird immer seine Eigenart durchsetzen. Und Chardonnay ist da formbarer in jeglicher Art. Mhm.
Ja, Silvio?
Hans-Jörg Rebholz war einer, der am Anfang... Ja? Was hab ich falsch gemacht? Was hatte ich zum Lachen?
Nee, das ist immer so... Ja, das ist eine kurze Pause, dann ein tiefer Atmer und dann geht's mit Rebholz los. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte oder vierte Absatz.
Ich versuche das so ein bisschen als Leitfaden zu nehmen, warum ich über den Chardonnay reden möchte.
Wenn Leitfaden mit T oder mit D?
Such's dir aus.
Achtung, Wortwitz. So.
zu nehmen, damit ich also den Indikator so ein bisschen versuche beizubehalten, der mich eben wieder einmal von der Rebsorte ganz, ganz, ganz intensiv überzeugt hat. Und er hatte damals die ersten Klone oder das erste Rebmaterial aus dem Burgund bekommen. Amüsanterweise ist er davon nicht mehr überzeugt, sondern bezieht die mittlerweile aus dem Elsass und hat die Überzeugung, wenn man ganz viel anfängt, wenn man über eine Rebsorte tiefsinnig zu philosophieren beginnt, dass man sagt, oh, diese Klonvariante oder soll es eine soll es doch eher eine Selektion Marsal sein, also der Unterschied, ich kann reine Klonselektion in einem Weingut pflanzen oder verschiedene Klone, also sprich eine Massenselektion, um wie bei einem gemischten Satz ein gutes Gesamtergebnis, je nach unterschiedlicher auch klimatischer Ausrichtung in einem Jahrgang zu erhalten. Er sagt, nach 20 Jahren Rebstockalter, was eben ein guter Weinberg auch aufweisen sollte, schmeckt man keinen Unterschied in den Klonselektionen mehr, weil sich der Klon, gerade eben auch so eine mutationsfreudige Rebsorte, wie die Pinot-Rebsorten es sind, sich immer an den Weinberg anpassen wird. Also daher ist es mehr oder weniger fast egal, solange man einen Qualitätsklon hat, wo der herkommt, wer den veredelt hat, wie der veredelt wurde. Und welche Selektion ich da letztlich eben auch habe und praktiziere. Es ist manchmal einfach nur so eine kommunikative Spielart, was ich manchmal auch gar nicht so verkehrt finde. Möchtest du dazu was sagen?
Okay. Also, was soll ich jetzt dem hinzufügen? Also ich bin weder Önologe noch Winzer. Ich bin nur Plaudertasche und kann jetzt natürlich hier kein profundes Wissen beisteuern und bin eben ganz gespannt und gebannt, hänge quasi an deinen Lippen.
Was beim Chardonnay relativ wichtig ist, ist zum einen der Standort.
Der macht da einfach weiter, ne? Da, zack, bumm.
In dem Sinne.
Hast du das vorbereitet? Hast du so Zettel vor dir, wo das alles draufsteht?
Wie immer leider nicht. Also ich finde es bedauerlich, ich finde es manchmal bedauerlich, dass ich mich auf die Podcast-Folgen nur bedingt vorbereite, weil ich in den ersten Folgen gemerkt habe, dass ich mich dazu nicht vorbereiten brauche, weil du ohnehin immer zwischengrätscht. Und ich schaffe es, den Zettel, den ich damals gearbeitet habe, niemals abzuarbeiten und habe dann immer das Gefühl, ach, das hättest du noch sagen müssen, das hättest du noch sagen müssen. Und wie es letztendlich auch mit der Neudefinition unserer unseres Ansatzes, wir sagen, wir wollen einfach plaudern, Gedanken fließen lassen und ein Thema so ein bisschen grundlegend intensivieren, kommen da manchmal Gesprächsfolgen und Gesprächsgedanken zum Tragen, die mit einem festen Ablaufplan wahrscheinlich gar nicht so freigeistig und ich hoffe doch nicht so unterhaltsam wären.
Ja, auf jeden Fall. Das sind bei so großen Fernseh-Talkshow-Interview-Dingern, das ist dann richtig gut, wenn der Moderator seine vorbereiteten Fragen nicht vorgelesen kriegt. Dann ist es gut.
Ja, dann
hat sich nämlich was Eigenes entwickelt und ist eben nicht so eine Vorlesestunde. Wie bei uns am Anfang ging es ja so ein bisschen so los mit der Vorlesestunde. Ich war ja froh, dass dein Gedicht, das du dir zum Besten gegeben hast, nicht ganz so lang war. Das Vorbereitete ist meistens, ist ein Korsett, das es zu sprengen gilt.
Na, ich denke, dass wir nur unsere Individualität so mitleben können, weil dieses Frage-Antwort machen ja viele Kollegen, auch mit großem Erfolg. Aber es machen viele Kollegen. Und jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir einen Wissenspodcast anhören möchte, dann wähle ich andere Formate oder andere Sprachen oder was auch immer, aber manch einer mag uns vielleicht oder mag unsere Gedanken.
Wenn man Labarababer haben will, genau, dann ist man bei Wein und Weltfrieden auch einfach richtig.
Ist man absolut perfekt, so als vom Alltag abzuschalten.
Du hast jetzt noch was Profundes?
Hans-Jörg Rebholz,
herrlich.
Vermochte essen, das ist eben so das Interessante. In der Tat eine richtige Lage für seinen...
Kriegen wir eigentlich, also gibt es ja irgendwie einen Benefit?
Nein. Ich wurde eingeladen, das ist genügend Benefit. Das nützt dir jetzt nichts.
Jetzt nicht noch schon mal
im Vorfeld. Also nein, ich wurde im Vorfeld eingeladen und wurde über die Jahre, das wurdest du übrigens auch, mit sehr großartigen Qualitäten bedacht, die du kaufen darfst. Und ich auch. Also daher, ich kriege die auch nicht. Also, aber daher finde ich es schön, in dieser Form und Weise das nicht zu verallgemeinern, sondern vielleicht auch einer Familie, einer Person, einem Gebiet dort in der Südpfalz einfach Danke zu sagen für.
Also Hans-Jörg Rebholz.
30 Jahre Schaffenskraft. Hans-Jörg Rebholz war damals sehr bedächtig bei der Auswahl des Standortes, weil kaum eine Rebsorte ist zum einen so anspruchslos, an den Standort. Deswegen kannst du Chardonnay kolonialisieren, kannst ihn überall mit hinschleppen und überall anpflanzen, was eben auch dankbar praktiziert wurde. Und deswegen gibt es Chardonnay in eigentlich nahezu jedem Weinanbaugebiet, was dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein müsste, als du deine Porsche-Tour durch 26 osteuropäische Staaten hattest, dass es überall in irgendeiner Klitsche, in irgendeiner Ecke irgendein Chardonnay gab, der aus der Region dort angebaut wurde. Wie redest du denn
über diese Länder? Das, ja, aber tatsächlich.
In irgendeiner Klitsche und irgendeiner Ecke, da rede ich nicht despektierlich. Das sage ich genau so über Deutschland. Also leg mir nichts in den Mund, was nicht so ist.
Aber Klitsche klingt doch jetzt schon eher so wie Bumsbude. Also
kannst du bitte, das ist deine Interpretation daraus, kannst du bitte ChatGPT bemühen, was eine Klitsche ist, und du wirst nicht viel Negatives darüber finden, however. Hans-Jörg Rebholz. Also Hans-Jörg war sehr, sehr bedächtig und also hat eben gesehen, dass der Chardonnay zwar eben auch sehr lapprig werden kann, was ja eben auch gerade viele Produzenten in der neuen Welt ihm vorgelebt haben. Aber wenn man einen, und das war sein großes Ziel und Vorbild, burgunderähnlichen Stil, einen burgundischen Stil leben möchte, dann braucht man eine Lage, die eben nicht zu ausladend, nicht zu intensiv ist, die eben auch dem größten Feind des Chardonnays, da es eine sehr früh blühende Rebsorte ist, dem Spätfrost nicht ins ins Visier läuft, also Spätfröste ist eigentlich das allergrößte Problem. Ins Gehege kommt, genau. Und gerade auch im Burgund hast du ganz oft diese große Problematik oder in der Champagne der Spätfröste, wenn irgendwie die Heiligen Drei Könige dann doch noch vorbeischauen. Nee, das war ein das müssen wir jetzt eigentlich,
möchte aber trotzdem,
Alter,
jetzt wird's wirklich, ich, ja, ich möchte jetzt in der wirklich Stelle nochmal eingrätschen zum Thema Klitsche. Also Klitsche ist ein umgangssprachliches, abwertend geringschätziges Wort für ein kleines, dürftiges, ärmliches Anwesen, ein Dorf, einen Bauernhof, einen Betrieb oder eine Fabrik. Daneben existiert auch die Bedeutung Schmierentheater. Also nochmal zurück dazu, ChatGPT, sorry, an der Stelle würde ich mich lieber auf Wikipedia verlassen, haben zumindest mal Menschen händisch Dinge eingetragen und lange darüber diskutiert. Deshalb übrigens gerne immer mal spenden, wenn man bei Wikipedia was sucht. Gibt es ja manchmal so Aufrufzeiten. So. Es ist
wirklich großartig.
Geld wert. Ja, ohne Wikipedia, also das ist schon die Einstiegsrecherche, wenn man irgendwas rausfinden will. Immer der Einstieg, weil klar, was da steht, gerade so zeitgeistige Themen, Politik etc., immer vorsichtig sein, aber so Basiswissen ist da eigentlich immer es gut zu verdauen. Also, ne? Also von wegen Klitsche und ChatGPT. Aber bitte führen Sie doch weiter aus, Herr Nietzsche, Hans-Jörg Rebholz.
Das stimmt, und witzigerweise gibt es, finde ich, da eine gewisse Parallele, denn damals, als Wikipedia aufkam, hatten eben auch viele Sorge und Angst, dass Wissen nicht mehr so ernst genommen wird oder dass eben auch Schüler da einfach alles draus kopieren könnten, ähnlich wie bei ChatGPT. Aber ich denke, man sollte lernen, mit den modernen Medien umzugehen.
Und das war genau die erste Generation der Nutzer, sage ich jetzt mal, der User, ja. Da ist das sicherlich so gewesen. Und also auch in meinem Fach- und Berufsfeld war am Anfang, hast du wirklich 1:1, wenn einer was erklärt hat, war das die, also auf dem Sender erklärt hat, war das 1:1 das, was bei Wikipedia stand, wo ich auch dachte, ey, Mann, das kann jeder da nachlesen, wie kann man dann den Wortlaut übernehmen? Und natürlich sind dann so Rechtschreibfehler sind, habe ich mir am Anfang auch immer so, wenn ich so ein paar Kandidaten hatte, dann sind wirklich, das ist 1:1 von Wikipedia übernommen worden. Das ist inzwischen besser geworden. Auch die nächste Generation der Journalisten hat irgendwie begriffen, dass das, es ist eine Einstiegsrecherche, gerade auch wenn man jetzt was, auch unten in diese Einzelnachweise, wo dann eben nochmal Links drin sind, die dann eben einen quasi in die nächste Ebene führen und man dann eben wirklich Sachen rausfinden kann. Da muss man aber auch dazu sagen, dass die ganzen großen Verlage, also ich sage jetzt hier Duden, Brockhaus etc., die gefühlt alle das Handtuch geworfen. Also diese großen gedruckten Nachschlagewerke, da setzt sich gefühlt keiner mehr hin und arbeitet das aus. Ich meine, ich hab auch noch so eine, glaube ich, sind 26 Bände von einem Brockhaus von 1888. Was lustig ist, also da so die Formulierung zu lesen oder eben den Wissensstand von damals, aber ich glaube, das Wissen heute in so einer Online-Datenbank ist schon gut aufgehoben und finde ich, führt auch eher dazu, dass man schnell Sachen nachschlagen kann. Ja, es ist nicht mehr so, da müssen wir zu Hause nochmal nachgucken. Also gerade wenn meine Kinder irgendwie was fragen, natürlich kann man dann das Handy in die Hand nehmen und eben das nicht nur zum Daddeln verwenden, sondern eben auch mal um Wissen zu bemühen. Also insofern ein Hurra auf Wikipedia. Jetzt bist du eingeschlafen.
Könnte ich in dem Sinne eigentlich unterstreichen, mein Kollege, eine Klitsche kann sehr viele positive Eigenschaften haben. Hier sind einige mögliche positive Aspekte. ChatGPT. Charme und Einzigartigkeit. Eine Klitsche kann einen einzigartigen, charmanten Charakter haben, der sich von anderen etablierten Orten unterscheidet. Das kann eine gemütliche Atmosphäre schaffen, in der man sich sofort willkommen fühlt. Authentizität. Eine Klitsche kann ein Ort sein, der seine Authentizität bewahrt hat. Dies kann bedeuten, dass sie lokale Produkte oder handwerkliche Kunstwerke. Ich brauche gar nicht weitermachen. Kannst du selber anbieten.
So, also zur Etymologie ist er relativ klar zu sagen, könnte ein Lehnwort aus dem Polnischen sein. Das ist Kletsch. Und das Wort kommt auch aus dem Schlesischen oder Obersächsischen und es bezeichnet ein armseliges Bauwerk. Lebenhaus. Also wie auch immer.
Interpretationssache, also, wie eben beim Chardonnay von Hans-Jörg Rebholz.
Wahnsinn. Also wie du die Überleitung wieder ansatzlos aus dem Hut gezogen hast.
Und mehrfach zuvor probiert habe. Also Spätfrost ist in der Tat ein Riesenproblem. Und wenn du dich an die Maifröste...
Spätfrost.
An die Maifröste.
Du hast ja schon so einen Zettel von dir, den du da abarbeitest.
Nein! Ich versuche nur hier einen Faden beizubehalten, damit wir wenigstens irgendwas Sinnvolles hier heute rausbekommen. Nachdem wir das letzte Mal angekündigt haben, hier eine Wissensfolge heute draus zu machen, sollten wir zumindest auch mit ein bisschen Wissen oder Emotionen oder Erfahrung da rumkommen. Also daher, zumindest um Glaubhaftigkeit irgendwie zu wahren. Wir haben jetzt eine halbe Stunde rum, los, komm. Spätfrost.
Ja, dann können wir ja aufhören. Da haben wir es ja geschafft, oder nicht?
Ja. Wir sind ja nicht weitergekommen.
Also, Hans-Jörg Rebholz.
Spätfrost.
Spätfrost
kalt, jetzt. Okay. Kalt in der
Südpfalz. Kapitel 4.
Spätfrost. Und du erinnerst dich teilweise an die Bilder der letzten Jahre, als es in der Tat dann teilweise im Mai, im Juni noch zu Nachtfrösten kam und die Winzer mit ihren Tonnen dann im Weinberg standen. Und versuchten eben dafür ist Chardonnay anfällig, die Blüten, die Knospen, die Gescheine zu schützen, damit eben die Ernte dann irgendwie einigermaßen eingefahren werden kann. Und dein Cousin im Fränkischen wird er wahrscheinlich gerade in den letzten Jahren auch gravierend drunter gelitten
haben. Da wurde viel Feuer gemacht. Genau, da wurden kleine Lagerfeuerchen gemacht und mit also 1000 Sachen, ja.
Und das ist das größte Problem. Aber, und da wäre natürlich die Frage dann letztlich dabei.
Stopp. Also ich bin ja selten mit dem Korrigieren von Worten, aber es ist wirklich der Cousin und nicht der Cousin. Es ist das Parfum und nicht das Parfüm, das Parfum. Möchte ich nur an der
einen. Ich habe aber nicht Cousin gesagt, oder? Habe ich Cousin gesagt?
Doch.
Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ja? Das wollte ich nicht. Also, dein
der
Cousin.
Arme Cousin. Cousin. Also, dein Cousin. Johannes, ja. An der Stelle tut mir leid. Wir arbeiten dran.
Ja. Ich war's. Ja. Es wäre natürlich ein leichtes, die Chardonnay-Rebe rauszupflanzen, also wo keine Spätfröste existieren. Und da in die wärmeren Gebiete zu gehen. Aber gerade Chardonnay ist in einem Punkt anspruchsvoll. Und zwar, das ist die Vegetationsphase. Also man spricht ja von einer optimalen Vegetationsphase, wenn die Traube 100 Tage Zeit hat, sich herauszubilden. Vom Tag der Blüte bis hin zum Tag der Lese. Und wenn du jetzt in ein Gebiet wie, keine Ahnung, Kalifornien, in die North Coast gehst zum Beispiel oder Südfrankreich, dann vegetiert die Rebe zu schnell. Und dann bekommst du in der Tat diese ganz plumpen, diese langweiligen, diese fruchtgeladenen, diese ausladenden, diese viel zu fetten, viel zu alkohollastigen und alkoholintensiven Weine und eben nicht das, was viele eigentlich im ursprünglichen Sinn unter einem großartigen Chardonnay verstehen, nämlich diesen burgundischen Stil oder dieses ganz klare, brillante, kristalline, nuancierte, differenzierte des Chablis. was eben auch viele lieben und gerne sehen. Also ich würde beim Chardonnay, das ist vielleicht auch ein sehr schöner Ansatz, in drei verschiedene vier verschiedenen Stilistiken unterscheiden. Der eine ist eben dieser ganz kristalline, der ganz puristische, der ganz knackig frische, wie wir es im Chablis haben. Der andere ist der charaktervolle, geschmackvoll strukturierte, tiefsinnige, entwicklungsfähige, alterungsfähige und sehr komplexe Stil, wie wir ihn im Burgund haben. Der dritte Stil wäre für mich dieser sehr ausladende, der opulente, der richtig alkohollastige, imposante, teilweise sehr holzuntermalte Stil, wie wir ihn ganz gerne in südfranzösischen, im südeuropäischen, in der neuen Welt finden. Und der vierte Stil wäre für mich der Schaumweinstil, der nochmal ganz anders sich präsentiert und praktiziert.
Okay.
Was ist dein Favorit?
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, neige schon zum Schaumwein. Aber nee, ich hab keinen echten Favoriten. Es ist einfach zu individuell und dann bin ich schon bei dir. Es ist halt so wandlungsfähig oder kann so unterschiedlich sein, dass es einfach quasi immer darauf ankommt, wer ihn gemacht hat. Also ich kann das gar nicht so.
Also beim Chardonnay geht es auch oft darum, dass man Stilistiken und dass man Handwerk, dass man Philosophie und Interpretation ganz intensiv leben kann und sollte. Deswegen gibt es oftmals Chardonnay-Charaktere, die unvergleichlich sind. Und das ist noch nicht mal unbedingt ein bestimmter oxidativer oder reduktiver Stil, ein bestimmter Barrique-Ausbau, sondern es ist meistens ein Gesamtkunstwerk. Ursprünglich aus dem Burgund stammend, wurde der eben durch viele missionarische Tätigkeiten, durch die Benediktiner- und Zisterzienerorden in die große, weite Welt, so auch nach Deutschland, verschifft, verfrachtet, transportiert, dort angebaut, das mit Erfolg, dass man zumindest einen anständigen Trinkwein hat. Aber in jedem Klima hat der Chardonnay eine ganz, ganz eigene Interpretation gefunden, was ich dann eben teilweise auch sehr, sehr interessant finde. Das, was ich selber, als ich mich irgendwann mal mit der Rebsorte anfänglich beschäftigt habe, sehr überraschend finde, ist, dass es eigentlich eine Rebsorte ist, die sehr säurelastig ist. Also die sehr knackig, sehr kernig, sehr frisch, grün aromatisch ist, ganz viele verschiedene Aromenmuster in sich trägt und oftmals eben sehr gut mit einem BSA, mit einem biologischen Säureabbau, mit einer Malo, sei es wild, sei es gewollt, sei es komplett, sei es nicht komplett, umgehen kann, dass es eine Rebsorte ist, die sich dankbar vom Holz kleiden lässt, egal welches Holz, ob das jetzt ein Tonneau ist, ein Barrique ist, also ein 500 Liter oder ein 300 Liter Fass ist, welche Holzart es ist, ob wir slowenische Eiche, amerikanische Eiche, französische, ungarische, deutsche Eiche, welche Maserung und Musterung, welchen Toastungsgrad man hat, ist es eine Rebsorte, die da sehr, sehr bewusst mit umgehen kann und die man da sehr gut einbetten kann. Es ist nicht das Kissen der Weinwelt, wie es oftmals tituliert wird, denn man wird ganz, ganz schnell müde und lahm von billigen und von einfachsten Chardonnays, die einfach keinen Spaß machen und die keinen Charakter haben. Das sind so wie Dieter Bohlen-Pop-Songs. Man hört sie vielleicht irgendwie mal oder bei einer Party, können sie im Untergrund laufen, aber es sollen bitte niemals die Hauptakteure einer Party werden.
Ja, bin ich bei dir. Auch sonst.
Bei welchen der beiden? Aber wie auch immer, will ich das auch gar nicht so sehr ausloben mit den Popsongs. Also Chardonnay sollte idealerweise einen kalkhaltigen Boden haben. Und dann kann man damit spielen. Aber das ist natürlich dann, weil es so viele billige Chardonnays gibt, eben auch letztlich der Grund dafür gewesen, warum eine der größten Anti-Wein-Bewegungen der großen, weiten Welt ins Leben gerufen wurde und das war ABC. Kennst du?
Den Sender, ja.
Aber im Wein? Kennst du auch, oder?
Ich kenne ABC Waffen, ich kenne ABC, den amerikanischen Network.
Du kennst nicht ABC? Anything but Chardonnay?
Nee.
Wow. Das wurde, entschuldige bitte, dass ich da so ich will dich nicht bloßstellen, aber
es ist unglaublich
und ganz, ganz große.
Aber ich habe, es gibt diese wenigen raren Momente der Wissenslücke auch bei mir.
Ja, okay. Also es gab eine Riesenbewegung um 2005, die gerade in Kalifornien aufpoppte und wo jeder des Chardonnays müde war. Und sagte also alles, aber kein Chardonnay. Und vielleicht war das irgendwie so ein Trend. Ich fand es interessant, weil die ganzen Weinkarten in Kalifornien teilweise so Chardonnay-lastig waren, dass es schon langweilig war. Und dass eben viele, viele Leute hingingen und sagten, ey, es gibt so viele schöne und interessante und spannende Geschichten in der Welt. Wir sollten nicht nur Chardonnay trinken. Und unsere Rebgärten sollten eben nicht zu Chardonnay-lastig werden. Deswegen bitte fördert die anderen Rebsorten und trinkt alles außer Chardonnay, also anything but Chardonnay. Es wurde exemplarisch und zu ganz, ganz kleinen Teilen in Deutschland dann auch gelebt, aber es war halt eben dann ein Trend, der rüberschwappte, aber hier niemals wirklich ankam. Wahrscheinlich vielleicht auch, weil wir diesen Wortwitz mit ABC nicht hatten oder keine Ahnung warum nicht. Aber es motivierte viele, über andere Rebsorten nachzudenken. Das Interessante ist ja dabei, dass wenn du einen Rebsortenfavorit hast, hast du ihn meistens aufgrund von verschiedenen Aromengruppen oder von verschiedenen Geschmacksstilistiken. Und wenn du jetzt versuchst, ein Pendant dazu zu finden, orientierst du dich immer an deinem Grundgeschmack. Also ein Chardonnay-Trinker wird immer einen Chardonnay-ähnlichen Wein präferieren, weil er ja nicht ohne Grund Chardonnay sonst trinken. Wenn er sagt ABC, anything but Chardonnay, dann sucht er natürlich nach Alternativen zum Chardonnay. Und da finden sich eigentlich gar nicht so wenig, wenn man sich einigermaßen bewusst in dieser Rebsorten- und Weinwelt, also unter diesen 4000 Rebsorten, die existent sind, versucht zu orientieren. Und Riesling, obgleich genauso Prominenz, habe ich vorhin schon angedeutet, ist keine Alternative. Aufgrund dessen, weil er halt ganz anders ist. Er hat zwar auch Säure, wenn er so ausgebaut ist, er kann zwar auch kräftig sein, er kann charaktervoll sein, er hat ähnliche Aromengruppen, aber es ist ein ganz anderes Mundgefühl und da fängt der Chardonnay-Liebhaber an zu differenzieren. Ich würde, wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie Chardonnay-müde, die nächsten 5 Jahre möchte ich keinen Chardonnay trinken, genauso vorgehen, wie ich es vorhin skizziert habe, dass du dir selber überlegst, welchen Chardonnay-Stil magst du. Wenn du jetzt zum Beispiel den Chablis-Stil magst, hast du eine Vorstellung, was du alternativ in dieser Weinwelt finden könntest? Also zum Beispiel, das finde ich gut. Also ich finde deinen Gedanken sehr. Nee, Gewürztraminer fand ich wirklich aschig, aber deinen Gedanken finde ich sehr gut. Ich hätte auch Chenin Blanc gesagt. Und Chenin Blanc ist eine Rebsorte, die ähnlich facettenreich sein kann wie eben Chardonnay, die ähnlich dankbar für die Interpretation des Winzers ist, die ähnlich kühl, geradlinig, differenziert ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Chenin Blanc aus dem Sauvignon nimmst, das ist ein Gebiet in der Loire, die sehr strukturierte, charaktervolle, eigendynamische Weine erbringen kann, Weine, die lebensfähig sind, Weine, die die Kreativität des Trinkenden fördern. Und die eben nicht zu laut, nicht zu plakativ, nicht zu opulent sind und sehr trinkfreudig sind, also wo man gerne auch mal 2-3 Flaschen pro halbe Stunde trinken kann, die eine gewisse Lebendigkeit haben und wie gesagt alterungsfähig sind, wäre das eine großartige Alternative. Teilweise eben auch ein Chenin Blanc aus Südafrika, der nicht ohne Grund dort unten als der Steinwein, wenn er gut produziert wurde, bezeichnet wird und eben ein sehr schönes Pendant zum Chablis durchaus darstellen kann. Wenn wir in der Loire bleiben, würde ich da eventuell ins Muscadet.
Ja, wir waren noch in Südafrika.
Ja, aber der Indikator da, für die Alternative war die Loire. Deswegen würde ich da an diesem Ursprung, an dem Grundsatz
an dem Flüsschen festhalten. Bleiben. Okay, weiter zur Loire.
Wäre Muscadet, also Melon de Bourgogne, eine Rebsorte, die sehr wenig Eigenaromatik hat. Aber wenn man eine eigene Aromatik herausarbeiten möchte, dann kann man dort im östlichen Teil der Loire ähnliche Aromen, wie ich sie im Chablis finde. Also ein bisschen grüner Apfel, eine leichte exotische Gelbaromatik, aber eben dieses klare und sehr, sehr reine in der Aromatik. Ich finde, einen Gordillo zum Beispiel aus Galizien ist ein ganz, ganz tolles Pendant, wenn ich eine Alternative zum Chablis finden möchte. Und der für mich eigentlich spannendste Gedanke, der erstmal total skurril und total, wie sagt man, abstrakt oder abstrus wirkt?
Naja, abstrus ist so eine, ist ein verwendbares Wort, aber eigentlich ja, absurd.
Abstrakt,
ist
ja eher, ne? Absurd, ja, stimmt. Der absurd wirkt und das wäre es Sancerre. Also ich finde, Sancerre ist ein tolles Pendant hin zum Chablis. Da stellen sich wahrscheinlich so jedem Chardonnay-Liebhaber die Nackenhaare und Rückenhaare und alle anderen Haare auf, die er vielleicht noch auf seinem verbleibenden Haupt hat. Weil wir natürlich über total Erzfeinde in der Rebsortenkultur reden, also Sauvignon Blanc und Chardonnay, völlig unterschiedliche Eltern. Also beim Sauvignon Blanc hast du als Elternteile Chenin Blanc und Traminer, beim Chardonnay hast du eben Gaze Blanc, also Heunisch und Pinot Noir. Aber die Strukturen, die Texturen, das Gaumengefühl ist beim Sancerre, und ein Sancerre-Winzer geht ja nicht hin und sagt, ich produziere ein Sauvignon Blanc, sondern ich produziere ein Sancerre. Und ein Indikator dafür ist, dass eben auch ein Chablis-Winzer hingeht und sagt, ich produziere kein Chardonnay, sondern ich mache Chablis. Und dass beide exorbitant gute Kombinationspartner zum Beispiel zu sehr feinsinnigen Speisen wie Austern oder Meeresfrüchten sind. Machen beide groß, also richtig viel Spaß. Also daher würde ich da in der Tat ein schönes Pendant darin sehen. Eine tolle Alternative im Burgunderstil. Also wenn es so ein bisschen körperreicher, ein bisschen opulenter, ein bisschen geschmackvoller wird, ist, und bitte erschrick nicht, ein Pecorino aus den Abruzzen. Eine Rebsorte, die kaum einer auf dem Schirm hat. Die aber teilweise
Käse,
eben...
Den Schafskäse, den kennt jeder. Nee, Pecorino
war ohne Frage.
Ziege? Hm? Nee, was? Nee,
Schaf.
Schaf.
Mäh.
Mäh. Nein, ja, die ja. Ziege macht auch mäh.
Also, nee, und, mäh. Ah, stimmt, ja. Versuche ich einmal schlau zu sein, also wie immer im Leben, werde ich sofort von dir torpediert.
Unbedingt.
Also Pecorino ist eine sehr spannend aromatische Rebsorte, die für ein Viertel von den Kosten eines klassischen Burgunders eine durchaus spannende Variante des Gaumengefühls und der Aromtypizität erbringen kann und wo man durchaus was entdecken kann. Ich finde es auch spannend, die Vulkanlastigkeit eines Soaves, wenn er gut gemacht ist, ohne Holz. Es gibt auch Soaves mit Holz, die finde ich nicht ganz so spannend, aber da eine Burgunder-Alternative zu finden. Ich finde teilweise rebsortenreine Weine, die nichts mit dem Vigno Verde zu tun haben, sondern eher die charaktervolle Alternative aus dem Minho, also aus dem nördlichen Portugal, sind durchaus Burgunder-Alternativen. Da muss ich dir wirklich mal ein paar rüberschicken. Das ist, finde ich, außergewöhnlich. Also was du dort an richtig, richtig, richtig spannenden Weinen im nördlichen Portugal finden kannst, die alterungsfähig sind, die Charakter haben, die tolle Speisebegleiter sind, die völlig unterbelichtet sind und die meistens ein kleines Geld kosten. Ich finde witzigerweise einen Gamay oder Gamay, je nachdem wie man es ausspricht, also eine rote Rebsorte, kühl serviert im schwarzen Glas, die würdest du so oft für einen Chardonnay aus dem Burgund halten. Das ist spektakulär, also da erschrickt man vor sich selber. Und ein Silvaner. Silvaner ist für mich eine absolut perfekte Burgunder-Alternative, weil Silvaner ist wie ein weißes Plakat und der Winzer darf drauf malen. Und er darf eben auch entscheiden, wie groß dieses Plakat, wie groß dieses Plakat sein darf und wie ausladend oder wie eben komprimiert, was der Hauptfokus auf diesem Bild sein soll, ob der Mittelpunkt, ob das große Ganze, ob die Landschaft, ob persönliche Einwirkung und so weiter. Also das kann Silvaner und das finde ich großartig. Und daher ist Silvaner eben auch eine Rebsorte, die man ähnlich wie Chardonnay in kein Raster, in kein Muster stecken kann, warum viele Silvaner einfach auch nicht verstehen und warum viele mit Silvaner auch nicht umgehen können. Geht mir genauso. Der kräftige Stil, dieser ausladende Stil, wie wir ihn ganz gerne in der neuen Welt finden, wenn es um Holz geht, wenn es um Komplexität, um Geschmacksfülle, um viel, 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 viel Alkohol geht. Ist ja das, also Alkohol wird ja verdammt. Und das finde ich manchmal schade, wenn man eben manchmal wirklich so ein Monster haben möchte, wenn man so eine Alternative zum Rotwein haben möchte. Ich finde manchmal alkohollastige Weine gar nicht so verkehrt. Oder manchmal eben auch in einer Weinbar ist ein alkohollastiger Wein einfach eine dankbare Schlussformel, wenn man sagt, okay, den noch, dann bist du fertig. Den kleinen Gnadenstoß dann hinten an, da ist das einfach, damit man satt ist, damit der andere eben auch den noch schmeckt. Ich finde nur diese billigen alkoholischen Weine nicht gut. Aber manchmal ist eben so was Opulentes, Gehaltvolles, was durchaus interessant ist. Und es gibt gewisse Gebiete, wo ich es... Man verlässt die Kernkompetenz, wenn man dort vom Alkohol Abstand nimmt. Ich finde das teilweise zum Beispiel beim weißen Rioja. Es gibt auch großartige, klare, puristische weiße Rioja. Aber so ein richtig ausladendem Holz... badenden Viura mit viel Alkohol, mit viel Körper, mit viel Intensität, finde ich einen durchaus spannenden Wein, und es muss nicht jeder meine Meinung teilen. Ich finde Weine aus dem Rhonetal großartig, wenn die charaktervoll, wenn die opulent sind, wenn die eine gewisse Intensität haben. Nicht unbedingt ein Viognier, den würde ich niemals als Chardonnay-Pendant sehen. Zum einen, weil er dann viel zu fruchtig, viel zu eindimensional fruchtig ist. Weil er eben auch viel zu brav, viel zu geschmeidig ist. Aber so eine Kombination aus Marsanne, Roussanne, Grenache Blanc etc. Eine Kombination daraus kann eine tolle Chardonnay-Alternative zu Chardonnays aus der neuen Welt sein, die in sich selber eine ganz eigene Klasse darstellen. Kann richtig viel Spaß machen, kann Alterungspotenzial ohnegleichen haben. Kann Entwicklungsfähigkeit im Glas aufweisen und kann ein gigantischer Speisebegleiter sein. Und ich finde, weiße Prioratweine sind extrem spannende Alternativen zum Chardonnay, zum gehaltvollen, zum stoffigen, zum opulenten Chardonnay. Jetzt musst du mich fragen, meine Lieblingsgattung...
Achso.
Der Schaumwein. Lieber Silvio, was mache ich mit den Schaumweinen, wenn ich kein Chardonnay trinken möchte? Bitte verrat es mir. Okay, jetzt kommt nicht.
Ich bin zufrieden mit dem Schaumwein und dem Chardonnay. Ich habe doch da gar keine... Wir müssen doch gar kein Problem lösen, was gar keiner hat, oder?
Ja, das Problem gab es aber mit ABC. Von dem her wollten da viele eben auch keinen weißen...
Das haben ein paar Leute gehabt. Ja, ich ja aber doch gar nicht. Und ich, aber natürlich bin ich wahnsinnig gespannt über die auf die Alternative. Dass irgendjemand einen Champagner zurechtfrickeln möchte mit...
In der Champagne gibt es keine Alternativen. Es gibt auch interessanter, witzigerweise keine wirklichen Alternativen zum Chardonnay im Schaumwein. Der ist so eigenständig. Und egal, ob du einen Carvan Cerello nimmst, das ist eine ganz andere Machart, eine ganz andere Stilistik. Du könntest natürlich hier auch einen Chenin Blanc bemühen, im Cremant-Stil produziert. Aber es ist keine wirkliche Alternative. Also Chardonnay ist eigenständig und im Schaumweinbereich. Und alle Versuche, diese Rebsorte im Schaumweinbereich zu ersetzen, sind Versuche, können gelungene Einzelexemplare
können gerne gemacht werden, aber bitte nicht für mich.
Nee. Funktioniert nicht.
Da bin ich ja froh. Da bin ich ja, ist der Kelch ist dann an mir vorbeigespappert. Schmeppert.
Ist er. Soll ich dir nur ein Gedicht vorlesen?
Hans-Jörg Rebholz. Eine Ode an Hans-Jörg Rebholz. Damit können wir das, glaube ich, dem Kind einen Namen geben. Ja, eine Ode an Hans-Jörg Rebholz und den Chardonnay.
Und ich hoffe, das kommt jetzt nicht irgendwie verlächerlichend drüber, sondern wirklich, also ganz groß und danke. Also sinnbildlich für viele Winzer im VDP, die viel für den deutschen Wein getan haben, die auch die Entwicklung des deutschen Weins gefördert haben in einer Region wie damals der Südpfalz, die gerade eben in der Zeit, als Hans-Jörg Rebholz das übernehmen musste, überhaupt nicht beachtet wurde. Es war nicht im Mittelharten in der Pfalz, es war ein Gebiet, was richtig erblüht ist, und da ist er einer, der auch die Menschlichkeit gewahrt hat. Ich bin begeistert, ich bin Fan, das möchte ich hiermit öffentlich aussprechen, und ich möchte dafür Danke sagen.
Dann sage ich danke für all diese vielen Informationen, lieber Silvio, die wir, da, um das wieder mal zu bemühen, haben wir wieder was gelernt. Und danke, Hans-Jörg Rebholz.